Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit bald 10 Jahren unterhält der Pharmakonzern Novartis in Singapur ein Forschungsinstitut für Tropenkrankheiten. Es erforscht die Grundlagen für 3 der wichtigsten Tropenkrankheiten: Denguefieber, Tuberkulose und Malaria. Diese Krankheiten betreffen Millionen von Menschen der südlichen Halbkugel. Normalerweise vernachlässigt die Forschung diese Krankheiten, weil sich wegen fehlender Gewinnaussichten kaum eine Pharmafirma darum kümmert. Mit dem Engagement in Singapur möchte Novartis eine Art Wohltätigkeitsbeitrag an die Weltgemeinschaft leisten. Direktor dieses Forschungsinstituts für Tropenkrankheiten ist Paul Herling. Der ehemalige Forschungschef von Novartis hat dieses Institut maßgeblich aufgebaut. Über die Motive von Novartis hat Christian Heuss mit Paul Herling gesprochen.
Wer Paul Herling, den Direktor des Novartis-Instituts für Tropenkrankheiten in Singapur, treffen will, der braucht Terminglück. Angereist am Vormittag aus der Schweiz empfängt Paul Herling an diesem Tag erst Bundesrat Alain Berset und seine Delegation und fliegt dann einige Stunden später schon an ein Business-Meeting nach China weiter.
Mein Name ist Paul Herling und ich habe meine Karriere in der Forschung gemacht in Novartis und vorher bei Sandoz. War Forschungschef von Novartis bis 2002 und dann habe ich 4 Institute übernommen, wovon dieses hier ist, die sogenannten Novartis Institute für medizinische Forschung in Entwicklungsländern.
Neben diesem Institut in Singapur ist Paul Herling als Verwaltungsratspräsident der Novartis-Stiftungen auch verantwortlich für das Friedrich-Miescher-Institut in Basel und ein Novartis-Forschungsinstitut in Kalifornien. Und er ist auch Vizepräsident des ETH-Rats, dem Aufsichtsrat der Eidgenössisch-Technischen Hochschulen. Von Paul Herlings schlichtem Singapur-Büro im 8. Stock sehen Besucher über einen universitätsähnlichen Campus mit etwa einem Dutzend verglaster Hochhäuser. Alles topmodern, futuristisch. Die Stadt Singapur hat dieses Gelände für Forschungszwecke in den letzten 10 Jahren neu erschlossen.
Dieses Institut steht im sogenannten Biopolis. Das ist eine Initiative der Singapur-Regierung, des Singapore Economic Development Boards, mit der Idee, ganz spezifisch, dass akademische Institute in unmittelbarer Nähe von industriellen Instituten, aber natürlich alles Forschung, sein sollten. Und wir haben jetzt in einem dieser Gebäude das Institut eingerichtet.
Seit fast 20 Jahren investiert der Stadtstaat Singapur gezielt in Forschung und Wissenschaft. Singapur will sich als internationalen Forschungsstandort im südostasiatischen Raum etablieren. Mit finanziellen Anreizen lockt die prosperierende Stadt Firmen wie Novartis nach Südostasien. Know-how, Technologie und Arbeitsplätze sollen hier verankert werden. Auf dem Forschungscampus Biopolis stehen diverse biomedizinische Forschungsinstitute aus Industrie und Universität, Seite an Seite.
Das Genominstitut ist hier, das Institut für Immunologie ist hier, ein Institut für Experimental Drug Center heißt das, ist auch hier. Und dann ist, glaube ich, ein Institut der Glaxo, unter uns ist eine kleine Firma, die heißt S-Bio. Also es ist wirklich genauso, wie gesagt, eine Mischung aus industriellen Forschungsabteilungen und akademischen.
2002 entschied Novartis, dem Ruf Singapurs zu folgen. Das Konzept Singapurs, eine offene, campusähnliche Struktur zu schaffen, wo sich Universitäts- und Industrieforschende unkompliziert austauschen und treffen können, entspricht genau der Strategie des Pharmakonzerns.
Unsere Forschungsinstitute sind immer sehr nah an universitären Forschungen, weil die innovative Medizin basiert ja auf Entdeckungen, die in der Grundlagenforschung gemacht werden. Und natürlich die Grundlagenforschung wird an Universitäten gemacht. Und Forscher interagieren am besten, wenn sie möglichst nah beieinander sind, sich im Café treffen oder beim Bier. Und das war genau das Konzept hier von Biopolis. Und das funktioniert tatsächlich auch so.
Doch nicht einfach eine weitere Forschungsabteilung wie in Basel oder Boston sollte hier entstehen, sondern mit dem Institut versuchte der Weltkonzern etwas ganz Neues.
Tatsächlich ist es heute so, dass fast 95% aller Medikamente kommen aus einer kommerziellen Unternehmung. Und das Problem war eben, dass die Krankheiten, die nur bei kranken, armen Menschen vorkommen, wenig bearbeitet wurden. Und da haben wir gesagt, wir wollen da einen Beitrag machen. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, in Diskussion mit unserem Chef, der Daniel Vasella, der ja Arzt ist, hat für diese Fragestellung Gefühl gehabt, haben wir diskutiert, was wir machen sollten und dachten, also das Beste, was wir machen könnten, ist ein Teil eben dieser Eigenschaft, die wir haben, die ziemlich speziell ist für die Pharmaindustrie, nämlich die Arzneimittelforschung, dass wir einen Teil davon reservieren für solche Krankheiten der Entwicklungsländer. Und wir würden dann auch dafür sorgen, dass die Medikamente, die hier aus dieser Forschung kommen, möglichst also ohne Profit oder gar ganz gebührenfrei an die Patienten gehen.
Im Gegensatz zu den Forschungsanstrengungen an anderen Standorten, wo letztlich die Entwicklung von später gewinnbringenden Medikamenten im Vordergrund steht, betreibt der Pharmakonzern hier also so etwas wie Wohltätigkeitsforschung. Das Ziel, ein Medikament, an dem sich nichts oder nur sehr wenig verdienen lässt.
Unsere Hauptmission ist ja für unsere Aktionäre, für ihr investiertes Geld wieder eine Dividende zurückzuzahlen, und das machen wir. Aber das Projekt hat damit zu tun, dass wir als Pharmafirma auch einen Beitrag machen wollten an den Zugang von Medikamenten für ärmere Patienten.
Ein Beitrag, den Novartis aus einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung heraus formulieren würde. Das gehöre heute zur sogenannten Corporate Responsibility für einen weltweit tätigen Konzern, meint Paul Herling etwas später in diesem Gespräch. Nun, warum ist die Firma mit diesem Institut nach Singapur gegangen? Forschungslabors sehen weltweit gleich aus. Da spielt es ja eigentlich keine Rolle, wo geforscht wird. Paul Herling widerspricht.
Der Grund, warum wir es hier gemacht haben, ist, weil ich überzeugt bin, dass man die Patienten kennen muss. Und zwar nicht nur die Molekularbiologie der Patienten, sondern ihre kulturelle Umgebung, ihre Einstellung gegenüber der Medizin, wie sie damit umgehen, sonst machen sie völlig falsche Medikamente für sie. Und hier haben wir eben einen Ort, wo ich die besten Leute aus der ganzen Welt herholen kann, weil es ein gutes Schulsystem, es ist stabil, wir haben gute Universitäten, also ich kann hier rekrutieren, wenn ich will. Und gleichzeitig sind die Dengue-Malaria-Patienten und Tuberkulose-Patienten sind hier, ein paar hundert Meter weg. Und das war für mich der springende Punkt, warum wir in ein endemisches Gebiet gehen wollten. Und das selbstverständlich hat das, was wir in Singapur vorgefunden haben als Grundlage, und das sind die Brenner und Baltimore, diese Leute haben hier mitgeholfen, die Grundlagenforschung aufzubauen. Das war das, was wir wollten. Und natürlich hat die Regierung hier uns dann noch geholfen, also why not?
Ambitioniert waren die Ziele von Novartis für dieses Institut bei der Gründung 2002. Dengue-Fieber und Tuberkulose standen von Beginn weg im Zentrum der Forschungsaktivitäten. 5 Jahre später kam dann Malaria als neues Forschungsgebiet dazu. Mindestens 2 Substanzen sollten gemäß Businessplan bis 2008 aus der Grundlagenforschung in die Stufe der klinischen Versuche gelangen. Bis 2012, also bis diesem Jahr, sollte gar ein Medikament fertig entwickelt und bei den Patienten einsetzbar sein. Diese ambitiösen Ziele hat das Institut zwar verfehlt, trotzdem spricht Paul Herling von einem Erfolg.
Bei Dengue-Fieber war es so, das gab es praktisch keine Forschung. Also mussten wir wirklich die Grundlagenforschung zum Teil selber machen. Das geht sehr lange. Also wir sind da, wir haben noch nicht viele Substanzen in der Pipeline, aber die Grundlagen gelegt. Weil auch die Universitäten haben nicht viel über Dengue gearbeitet.
Viel Grundlagenwissen über diese Tropenkrankheit sei in den letzten Jahren erarbeitet worden. Und tatsächlich finden sich einige wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema, die das Institut veröffentlicht hat. Denguefieber ist eine Krankheit, übertragen durch eine Mücke, an der jährlich etwa 50 bis 100 Millionen Menschen erkranken und einige 100.000 Menschen sterben, insbesondere im asiatischen Raum. Viel Schwierigkeiten bot den Forschern auch die Erforschung der Tuberkulose.
Tuberkulose, dort sind wir jetzt in der ganz frühen Phase, die ersten Substanzen werden jetzt ausgewählt, aber es ist auch ein ziemlich hartes Pflaster, wissenschaftlich, weil die Tuberkulose-Bakterien haben sich so spezialisiert darauf, im Menschen zu überleben, dass es sehr schwierig ist, sie im Menschen umzubringen, ohne den Menschen auch zu schädigen. Und während 40, 50 Jahren war auch nicht mehr viel Forschung auf dem Gebiet. Aber jetzt sind natürlich die meisten Substanzen resistent und deswegen haben wir das ja ausgesucht.
Ähnlich die Situation bei Malaria. Gegen Malaria existieren bereits mehrere Medikamente, die allerdings zunehmend wirkungslos werden. Der Parasit baut sehr schnell Resistenzen auf und auch die letzte Klasse von derzeit noch wirksamen Malaria-Medikamenten droht, ihre Wirkung zu verlieren.
Bei Malaria, dort gibt es noch eine Gruppe von Medikamenten, die Artemisine, die wirken. Aber wenn wir diese Art von Medikamenten verlieren, aber wenn Resistenzen aufkommen gegen Artemisinen, haben wir nichts mehr.
Und Berichte von solchen Artemisinresistenzen häufen sich bereits.
Und deswegen haben wir dann vor 5 Jahren haben wir Malaria auch aufgenommen in unser Portfolio. Und so wie das ist in der Wissenschaft, kann man ja nicht voraussehen, was, wann, wo passiert. Ist in diesem jüngsten Gebiet haben wir jetzt 2 Substanzen in der Klinik am Menschen. Also dort haben wir die Durchbrüche am schnellsten geschafft.
In der Klinik am Menschen heißt, dass Wirkstoffe nun auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit am Menschen überprüft werden. Eine der ersten großen Bewährungsproben, die ein zukünftiges Medikament bestehen muss. Zu den Gründen, warum die Forschung gerade bei Malaria am schnellsten Fortschritte gemacht hat, sagt Paul Herling schlicht:
Wir wissen es nicht wirklich. Es hat natürlich Zufall hat damit zu tun und hat sehr viel damit zu tun, ob man relativ schnell einen chemischen Startpunkt findet.
Das heißt, ob man in den Sammlungen, in den Libraries von chemischen Substanzen, die eine Pharmafirma wie Novartis millionenfach in ihren Kellern lagert, ob man da eine Substanz mit einer bestimmten Wirkung findet. Bei Denguefieber und Tuberkulose hatte man Pech.
Hingegen haben wir in einer unserer Library haben wir super Startpunkte gefunden für Malaria. Und dann konnte man loslegen, diese ursprünglichen sogenannten Hits, also die ersten Substanzen, die interagieren, dann zu Medikamenten optimieren. Das ist dann 3-4 Jahre gegangen. Und es sieht so gut aus, wie gesagt, dass wir jetzt sehr Menschen prüfen.
Das Beispiel zeigt auch, wo der entscheidende Unterschied liegt zwischen einem reinen universitären Forschungsinstitut und einem Institut, das zwar eine gewisse Autonomie genießt, fernab der Konzernzentrale, gleichzeitig aber auf die Infrastruktur eines großen Pharmakonzerns zurückgreifen kann.
Wenn wir nicht Zugang hätten zu ein paar der großen Maschinen und den Chemikalien-Libraries, wäre es viel, viel schwieriger. Das heißt, hier haben wir versucht, von beiden Seiten zu profitieren, eine gewisse Autonomie, diese Krankheit zu bearbeiten und trotzdem Teil zu sein der großen Novartis-Forschungsfamilie.
Etwas unterscheidet das Institut von einer kommerziell orientierten Forschungsabteilung. Das Institut beteiligt sich nämlich auch sehr aktiv an der Ausbildung junger Forscherinnen und Forscher, auch aus Entwicklungsländern.
Wir nehmen eben auch Leute aus den Entwicklungsländern und bilden sie hier aus. Weil die in den eigenen Ländern haben sie keine solchen Ausbildungsmöglichkeiten. Und eines unserer besten Programme ist ein sogenanntes Dual Masters Programm. Das läuft zwischen der Universität hier, der National University of Singapore, NUS, das inzwischen eine der guten Universitäten ist, unserem Institut und der Uni Basel, das heißt das Tropeninstitut mit der Gruppe von Marcel Tanner und dem Biozentrum. Und wir haben immer so 12 ungefähr dieser Studenten. Die sind 1,5 Jahre bei uns und die wechseln ab zwischen einem Stage in Basel und hier. Und sie bekommen dann anschließend ein doppeltes Diplom von beiden Universitäten. Was inzwischen in den paar Jahren schon einen sehr guten Ruf genießt, nämlich wenn sie dieses Diplom haben, können sie an Universitäten wie Cambridge in England direkt ins Doktoratsstudium gehen, ohne zusätzliche Prüfung. Das heißt also schon, ist sehr anerkannt.
Das Institut beherbergt auch ein Programm für fortgeschrittene Forscher, sogenannte Postdocs, aus afrikanischen Ländern. Diese kommen für Forschungsarbeiten 1 bis 2 Jahre nach Singapur und kehren dann in ihre Heimat zurück. Was bleibt, ist ein Netzwerk, von dem die Firma später zu profitieren hofft.
Unsere afrikanischen Studenten sind praktisch alle wieder zurückgegangen. Und da sind auch unsere Partner, wenn wir dann dort Meetings organisieren oder direkt mit Patienten interagieren wollen, dann sind das unsere Diskussionspartner. Dann haben wir eine andere Initiative, die ist hier nicht weit weg in Indonesien, also 2 Stunden Flug in Makassar auf der Insel Sulawesi. Dort haben wir ein kleines Labor in einem Spital aufgebaut und die modernsten Diagnosetechniken für Dengue und Tuberkulose dahin gebracht. Und angestellt haben wir dort nur indonesische Forscher, die aber nicht in Indonesien tätig waren. Die waren in den USA oder in Holland oder so. Und weil wir ihnen mit diesem Labor quasi einen State-of-the-Art Arbeitsplatz offerieren konnten, haben wir sie zurück in ihr eigenes Land geholt. Und man kann nicht viel machen, aber solche Sachen haben einen riesen Impact am Schluss.
Die Entwicklung von Medikamenten für arme Patienten. Das ist das Versprechen, das Novartis mit diesem Institut abgibt. Etwa 200 Millionen Schweizer Franken hat die Firma über die letzten 10 Jahre in Singapur investiert. 20 Millionen pro Jahr. Das klingt nach einem stattlichen Betrag. Doch wenn man das vergleicht mit dem Reingewinn von Novartis von über 13 Milliarden Dollar alleine im letzten Jahr, dann sind die jährlichen Ausgaben für dieses Institut eine vernachlässigbare Summe, 0,2% des Jahresgewinns. Trotzdem, sagt Paul Herling,
der Impact einer solchen Aktivität, eines solches Instituts ist riesig. Also wir sind das größte Dengue-Forschungsinstitut auf der Welt hier. Aber in absoluten Zahlen, im Vergleich zu dem, was die Forschung sonst kostet, ist es relativ wenig. Das heißt, wir können viel erreichen mit verhältnismäßig wenig Mittel.
Zudem trage eben auch Singapur Kosten mit und, weil das Institut nicht kommerzieller Natur ist, schießen auch dritte Partner weitere Forschungsgelder ein, etwa die WHO, der englische Wellcome Trust oder die Bill und Melinda Gates Stiftung.
Weil wir diese Non-for-Profit-Mission haben, also die philanthropische Mission haben, haben wir also jetzt fast 30, 40 Millionen Dollar vom Wellcome Trust und Gates Foundation für gewisse Projekte hier mit hineinholen können. Das heißt, das, was Novartis hineintut, wird noch verstärkt durch zusätzliche Gelder.
All dies klingt vordergründig gut. Nur Medikamente für arme Patienten sind damit noch lange nicht entwickelt. Und das ist ja das eigentliche Versprechen, das Novartis mit diesem Institut abgeben will. Denn selbst wenn die Grundlagenforschung im Bereich dieser Krankheiten erfolgreich sein sollte, eine wirksame Substanz vielleicht gefunden wird, dann ist erst etwa ein Drittel des Wegs bis zum fertigen Medikament beschritten. Das billigste Drittel.
Leider ist es so, dass ein Medikament für arme Leute kostet zu machen, was die Forschung angeht. Und wenn man die klinischen Prüfungen nach den gleichen Qualitätsstandards und Sicherheitsstandards machen möchte, wie für die reichen Länder, gar keine Wahl, kostet nicht weniger.
Die Entwicklungskosten eines einzelnen Medikaments bis zur Zulassung werden heute auf etwa 800 Millionen Dollar geschätzt. Das ist 4-mal so viel, als was Novartis bis heute in Singapur investiert hat. Teuer sind die ganzen klinischen Studien, in denen Substanzen an Patienten auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen getestet werden müssen. Vor allem die entscheidende Phase 3 kostet schnell mehrere hundert Millionen Dollar. Und diese Kosten will auch Novartis nicht einfach so tragen bei einem Medikament, das später keinen Gewinn abwerfen kann.
Auch für eine große Pharmafirma ist es limitiert, wie viel wir haben eine Substanz durch die ganze Entwicklung genommen, das war das Coartem eben, das mit dieser Malaria-Substanz. Vielleicht können wir jetzt aus diesem Institut dann vielleicht auch mal wieder eine nehmen, wenn vielleicht diese Malaria-Substanzen, wenn sie bestehen. Aber wir können nicht die halbe Pipeline mit Sachen füllen, die dann keinen Markt haben.
Vielleicht, sagt Paul Herling mehrfach, vielleicht auch nicht. Selbst wenn das Institut in Singapur aktive Wirkstoffe findet gegen Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose oder Denguefieber, die Wohltätigkeit des Konzerns endet mit den klinischen Versuchen. Für eine Substanz hätte Novartis vielleicht Kapazitäten. Vielleicht.
Wenn wir es in die Pipeline nehmen, dann gehen wir bis zum Schluss. Aber wir können nicht viele von denen nehmen, nicht? Aber irgendwann dann geht es dann wirklich dann an die Finanzen.
Der finanzielle Flaschenhals auf dem Weg zu einem Medikament für die Armen ist demnach nicht die Grundlagenforschung, sondern vielmehr die Weiterentwicklung mit allen klinischen Phasen.
Das Loch wird sein zwischen Phase 2 und Registrierung.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist noch nicht klar, wie man das Loch stopfen will.
Ist nicht gelöst.
Die Finanzierung der teuren klinischen Phasen ist auch für andere Forschungsinitiativen im Bereich der sogenannten vernachlässigten Krankheiten der größte Stolperstein. Forschungsinitiativen gefördert von privaten Stiftungen beispielsweise wie der Bill und Melinda Gates Stiftung. Da wurden durchaus vielversprechende Wirkstoffe gefunden, aber deren Weiterentwicklung zum Medikament stockt nun finanziell.
Und das ist der Grund, warum wir vor ein paar Jahren angefangen haben zu diskutieren, ja, wie man das machen möchte. Und der Vorschlag wird sein, dass da irgendwie die Länder, die Nationen, die Regierungen einen Teil ihres Entwicklungsbudgets werden zuteilen müssen, speziell für die Forschung.
Mit anderen Worten, wenn es richtig teuer wird, dann endet der Wohltätigkeitsgedanke der Industrie. Sie spielt den Ball zurück an die internationale Staatengemeinschaft. Obwohl Novartis dieses Grundlagenforschungsinstitut in Singapur quasi aus der Portokasse finanziert, sei das Engagement eines Industriekonzerns keineswegs selbstverständlich und auch nur denkbar, solange die Firma so erfolgreich wirtschaftet, sagt Paul Herling.
Selbstverständlich, wir können uns das nur leisten, solange es uns finanziell gut geht. Weil es ist klar, die prioritäre Mission ist, wie gesagt, wie eingangs gesagt ist, für unsere Aktionäre. Aber erstaunlicherweise, sagen wir, vor 30 Jahren oder so, wäre es nicht so einfach gewesen, überhaupt ein solches Institut aufzubauen. Da hätten die Aktionäre gesagt, was macht ihr?
In den letzten 10 bis 20 Jahren sei das Bewusstsein bei den Investoren und Managern gestiegen, dass Weltkonzerne doch auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung mittragen.
Heute sieht man, dass also unsere Gesellschaft im Westen oder in reicheren Gegenden sogar eine gewisse Erwartung hat, dass die Pharmafirmen etwas beiträgt und nicht nur Profit macht. Und solange wir natürlich von unseren Verwaltungsräten und von unseren Aktionären unterstützt werden, können wir das machen.
Aber, das gibt Paul Herling genauso zu, dieses Engagement diene auch dem Image der Firma.
Selbstverständlich, die Reputationsebene spielt auch eine Rolle. Sie wissen ja sehr wohl, dass die Pharmaindustrie nicht gerade die beliebteste ist in der Gesellschaft, in unseren Gesellschaften. Und es ist doch wichtig, um der Gesellschaft zu zeigen, die es praktisch vergessen hat, dass Medikamente zu erfinden nicht so etwas Einfaches ist, so ein Riesenaufwand ist. Aber man kann es viel besser kommunizieren, wenn es an einem solchen Projekt ist wie hier, als an einem Medikament, was dann Zehntausende kostet. Der Aspekt spielt sicher eine Rolle.
Und, so meint Paul Herling auch, das Engagement in Singapur müsse letztlich auch als Langzeitinvestition betrachtet werden.
Wenn man langfristig denkt, und ich sage langfristig, also die Analysten würden das keine Sekunde abnehmen, weil die denken nur an das nächste Quartal. Wenn man von Emerging Markets redet, nicht, das sind einige Gesellschaften, die heute wirklich völlig arm sind, ja, ein paar von denen entwickeln sich dann. Und wenn sie dort schon implantiert sind, wenn sie die Patienten kennen, wenn sie sogar Produkte haben, und die werden dann mal, wie das in Teilen von Indien zum Beispiel passiert, dann könnte das vielleicht dann irgendwie in einer Generation zwei oder drei doch ein Geschäft werden, nachdem wir Firmen sind, die langfristig eigentlich denken. Aber das überzeugt keinen Aktieninvestor. Und natürlich für uns war zum Beispiel hier zu sein in Singapur, hat uns in der Region bekannt gemacht und hat uns viele Türen geöffnet, weil wir hier sind.
Paul Herling hat seinen Posten als Direktor des Instituts altershalber kürzlich geräumt. Er amtet jetzt noch als Verwaltungsratspräsident dieser Novartis-Stiftungen. Wie schätzt er die Zukunft dieses Instituts ein? Wird es in 10 Jahren noch bestehen?
Ich glaube, das wird von zwei Sachen darauf ankommen. Sicher, die finanzielle Gesundheit von Novartis wird eine Rolle spielen. Die Einstellung selbstverständlich unserer Chefs, weil so ein Institut kann nicht in einer Firma überleben, außer wenn die obersten Chefs wirklich dahinter stehen. Weil dann verschwindet sofort in den Jahresbudgets und so. Da muss jemand da sein, der sagt, nein, das lasst jetzt sein. Und das war so bis jetzt. Und der zweite Faktor wird Erfolg sein. Wenn wir natürlich 10 Jahre machen und es kommt nichts raus, dann ist es natürlich sehr leicht zu sagen, okay. Aber wenn wirklich jetzt nach 10 Jahren die Substanzen kommen, wie das jetzt der Fall ist in Malaria, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das weitermachen wird, viel größer.
Novartis-Institut für Tropenkrankheiten, Imagepflege oder Forschung für die Armen. Eine Sendung von Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.